MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Ja, die Leseratten unter uns, die haben heute etwas zu feiern, denn dieser Tag, der gilt als Geburtsdatum von William Shakespeare und als Todestag des Don Quixote-Autors Miguel Cervantes. Die UNESCO hat das als Grund gesehen, den 23. April zum Welttag des Buches auszurufen. Das haben sie vor fast 30 Jahren gemacht. Und an dem Tag soll darauf hingewiesen werden, wie wichtig die Lesekultur für die Menschheit ist. Und ganz entscheidend mithelfen, das tun Pfarreien. Gerade in kleinen Orten auf dem Land, wo sie oft nur durch ehrenamtliche Arbeit möglich sind. So wie zum Beispiel auch in Grassau bei Traunstein.
Anneliese Gschöderer hat einige Bücher über Naturschutz und Abenteuergeschichten für Buben und Mädchen herausgesucht und einladend auf einen Tisch gelegt. Sie freut sich schon auf die nächste Schulklasse, die bald kommt. Es begeistert sie immer wieder, wie Kinder das Lesen entdecken.
Ja, die Schulklassen mag ich schon sehr gern.
Warum?
Ja, die freuen sich einfach, dass sie herkommen dürfen. Dann merkt man das auch, dass manche Kinder, die meinen, sie finden nichts, und dann nach Wochen, dann haben sie auf einmal schon ihre Lieblingsserie oder so. Das macht einfach Freude, wenn man merkt, dass sie da so sich entwickeln.
Anneliese Gschöderer ist eine von 24 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die dafür sorgen, dass in Grassau die Lesekultur blüht. 11.000 Bücher und andere Medien sind dort vorrätig. Da ist für den 5-jährigen Jakob immer etwas dabei, der gerade mit seiner Mama in die Bücherei gekommen ist.
Ich lese das kleine Gespenst oder große Bücher oder Feuerwehrbücher.
Den Klassiker, das kleine Gespenst, liest ihm allerdings noch seine Mama vor. Claudia Richter kommt nahezu jede Woche mit Jakob in die Bücherei. Sie genießt die Begegnungen und will den Lesehunger ihres Sohnes wecken.
Ja, erstens mal ist sehr schön gestaltet, die leidhandfreundlich, die wo die Bücher ausgeben. Für die Kinder ist es auch wichtig, dass die einen Sprachschatz erweitern. Und mir ist halt auch wichtig für natürlich auch dann die Schule und dass er halt auch die Freude am Lesen findet.
Die Bücherei in Grassau richtet sich aber nicht allein an Kinder und Familien. Leiterin Caroline Zeisberger hat alle Generationen und Bewohner im Blick. Wie alle anderen arbeitet sie hier ehrenamtlich. Sie hat gerade ihre Enkeltochter auf dem Schoß, die heute spontan betreut werden muss, und gibt ihr die Flasche. Danach bekommt das Mädchen ein Buch in die Hand gedrückt, mit dem Säuglinge Tasterfahrungen machen. Das passt zu Caroline Zeisbergers Grundsatz, dass die Grassauer Bücherei Nutzern von 0 bis 99 Jahren und aus allen Bevölkerungsschichten etwas bieten möchte.
Wir sind fest verwurzelt bei den Kindergärten, in der Schule, bei den jungen Familien, bei den Spielenden. Wir helfen mit bei Online-Lesen. Da haben wir auch viele Fragen, vor allem von Senioren. Wir haben 200 Flüchtlinge im Dorf. Auch die kommen.
Vor einigen Jahren konnte die Bücherei sogar eine sogenannte Asylothek mit muttersprachlicher Literatur eröffnen. Deren Bestände hat jetzt ein eigener Verein für Geflüchtete in Grassau übernommen. Für ihre besonderen Angebote ist die Bücherei mittlerweile in der ganzen Gegend bekannt. Sie lädt zum Frühstück mit Autoren von Berg- und Wanderführern ein, zu Lesungen mit Krimi-Schriftstellern aus der Region, zu Abenden mit Mundartliteratur, zu Bücherflohmärkten oder Spieleabenden. Daneben ist der normale Betrieb zu stemmen.
Der Ausleihbetrieb, das ist die ganze Bestandspflege, mit Ein- und Aussortieren und Einkaufen, informieren überhaupt, was nimmt man. Wir haben ja auch nicht nur Bücher, wir haben ja auch Spiele, Tonis, das erfordert ja auch Zeit und auch Wissen.
Das alles leisten die Mitarbeiterinnen, 6 Tage die Woche, sogar am Samstag. Annette Grimm hilft meistens am Montagvormittag mit. Die Öffnungszeiten sind dabei auf die unterschiedlichsten Lesergruppen zugeschnitten.
Das wechselt wirklich von Tag zu Tag. Also Montagvormittag sind natürlich viel mehr Rentner da. Also da sind viele, die dicke Schmücker lesen und einfach so viele, viele Leser. Dienstag, da sind viele Familien. Also da ist wirklich jeder Tag ganz speziell, weil es einfach von der Uhrzeit her ein anderes Publikum anspricht.
Um Berufstätigen das Ausleihen zu ermöglichen, hat die Bücherei Grassau sogar am Mittwochabend von 19 bis 20 Uhr geöffnet. Ins Leben gerufen hat sie vor über 40 Jahren die katholische Pfarrei am Ort. Und der Gründungsgedanke ist für Pfarrer Andreas Horn bis heute gültig.
Ich denke, das hat auch was mit Allgemeinbildung zu tun. Das soll ja kein Luxus sein, sondern sollte eben auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sein. Und da, denke ich mal, haben wir als Kirche auch den Auftrag, der kulturellen Bildung, der Bildung überhaupt. Und da ist die Bücherei sicher auch ein gutes Angebot dafür.
So sieht das übrigens auch die Politik in Grassau. Die Gemeinde unterstützt und trägt die Bücherei. Sie ist zu einem der wichtigsten Bildungs- und Begegnungsorte in dem Dorf mit über 7000 Einwohnern geworden. Und Anneliese Gschöderer, die Mitarbeiterin, die so gerne Schulklassen in der Bücherei begrüßt, ist mit ihrer Meinung bestimmt nicht allein.
Ja, ohne Bücherei geht's gar nicht. Ein Ort ohne Bücherei, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Aus Grassau im Landkreis Traunstein, Alois Bierl für das MKR.
Für Frieden zu werben, das findet derzeit nicht so viele Anhänger. Auch der Papst musste das kürzlich erleben. Es gäbe derzeit keine realistische Perspektive für Verhandlungen, das heißt es immer wieder. Mit seinem neuen Buch macht sich nun der Autor und Kolumnist Heribert Brandtl stark für die Suche nach Frieden. Gabi Hafner hat für ihren Podcast Einfach Leben mit ihm darüber gesprochen. Gabi, was treibt ihn denn da so an?
Ja, Katharina, natürlich ist es die aktuelle Situation, die Gefahr der Eskalation, die ihn umtreibt. Aber er denkt über die Tagespolitik hinaus und stellt grundsätzlichere Fragen.
Weil es wirklich an die Substanz der Gesellschaft geht, weil Krieg und Frieden ja nicht nur ein Buchtitel der Weltliteratur ist, sondern es geht tatsächlich um alles. Wir stehen tatsächlich vor einer gewaltigen Gefahr.
Damit spricht er ja vielen aus dem Herzen.
Bestimmt, aber er wird sicher auch den Vorwurf zu hören bekommen, dass er die Realität nicht klar erkennt und Ähnliches. Es kommt ihm manchmal so vor, als würden manche Experten den Krieg behandeln, als wäre es ein Computerspiel. Brandtl setzt bewusst einen anderen Akzent, nämlich den Frieden nicht aus dem Blick zu verlieren.
Wenn ich sage, wir müssen Frieden finden, wir müssen zu einem Waffenstillstand kommen, wir müssen Gespräche darüber einfädeln. Ich will mir nicht sagen lassen, dass ich ein Putin-Freund bin. Putin ist ein Verbrecher, Putin ist ein Kriegsverbrecher, aber ich bin ein Friedensfreund und ich bin der Meinung und der Gewissheit, dass wir nicht kriegstüchtig, sondern friedenstüchtig sein müssen.
Was kann er denn dann in die Waagschale werfen für den Frieden?
Heribert Brandtl ist ja auch Jurist. Er weiß, da steht sogar was im Grundgesetz zum Thema, in der Präambel nämlich. Da heißt es sinngemäß, dass die Deutschen dem Frieden in der Welt dienen wollen. Und das sollten wir ernst nehmen, findet er.
Ich glaube, dieses dem Frieden in der Welt zu dienen, darüber denken wir zu wenig nach. Das Grundgesetz gibt uns auf, dem Frieden in der Welt zu dienen. Und das ist in der aktuellen Politik, spielt es keine Rolle.
Okay, das merke ich mir, den Satz müsste man mal nachlesen. Aber was denkt er denn jetzt, wie das umgesetzt werden sollte?
Heribert Brandtl plädiert da zum Beispiel für mehr Friedenserziehung. Da gibt's viel gute Literatur und er skizziert zum Beispiel ganz kurz ein Theaterstück, in dem Franz von Assisi und Napoleon eine Wette abschließen. Es geht darum, ob sich eine Gesellschaft leichter entschließen kann, Krieg zu führen oder den Frieden zu bewahren.
Also sich für Frieden zu entscheiden, das ist nicht unbedingt der einfachere Weg?
Nein, ganz bestimmt nicht. Das ist ja auch etwas, das man mit Entschlossenheit anstoßen und vorbereiten muss und hat mit Schwäche nichts zu tun.
Weil, den alten Satz, dass wer den Frieden will, den Krieg vorbereiten muss, der ist den Leuten präsent. Aber es ist anders. Ich glaube, wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Und das muss man lernen.
Ja, sag, hat denn Heribert Brandtl denn dann konkrete Hoffnung in der derzeitigen Situation?
Das wird sicher nicht einfach und es gibt kein Modell, das man jetzt kopieren kann. Aber grundsätzlich dürfen Verhandlungen eben nicht verteufelt werden.
Ich denke, man muss einfach hoffen, dass Russland in die Verhandlungen einsteigt. Und wenn man jetzt sagt, der Putin will ja nicht. Es gibt, glaube ich, wie es eine Kriegsdynamik gibt, auch eine Friedensdynamik und eine Gesprächsdynamik. Und auf diese hoffe ich. Eine andere Hoffnung haben wir nicht. Wir können keinen Frieden, keine Verhandlungen herbeibomben.
Da braucht es jetzt aber schon einen kräftigen Schuss Hoffnung.
Ja, das ist Heribert Brandtl durchaus bewusst. Echter Frieden, das ist ja auch immer ein Stück Utopie, aber eine Utopie, die wir nicht aufgeben dürfen. Und dafür hilft ihm der Glaube.
Frieden stiften, davon bin ich überzeugt, geht nicht ohne Glaube. Das Vertrauen in die Möglichkeit des Unmöglichen. Man braucht den Glauben daran, dass die Utopie möglich ist, dass Frieden stiften möglich ist.
Das Gespräch mit dem streitbaren Kolumnisten und Autor Heribert Brandl über seine Ideen darüber, wie wir Frieden gewinnen und auf lange Sicht aus der Rüstungsspirale wieder herauskommen können, das hören Sie heute Abend hier bei uns im MKR um kurz nach 19 Uhr. Oder Sie finden es jederzeit da, wo Sie Ihre Podcasts hören, einfach unter dem Stichwort Einfach Leben MKR suchen. Manchmal in einem Journalistenleben darf man ganz besondere Termine besuchen und ganz besondere Menschen treffen. Manchmal auch an ganz besonderen Orten. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Brigitte Strauß. Brigitte, du hast bald so einen Termin.
Ja, ich moderiere ja den Missio-Podcast Reisewarnung, der auch hier im MKR läuft. Und jetzt hat Missio mich eingeladen, mir einige Projekte selbst anzuschauen, und zwar in Kenia. Ich bin schon ganz aufgeregt.
Kenia, da gibt's doch die tollen Nationalparks und auch am Strand kann man echt gut Urlaub machen, oder?
Stimmt, aber beides fällt für mich wohl aus. Wobei, so eine Safari habe ich tatsächlich schon mal gemacht, vor gut 20 Jahren. Das war genial, also echt ein Träumchen. Aber wir sind ganz woanders. Wir fliegen nämlich zuerst nach Nairobi. Am nächsten Morgen geht's dann gleich weiter, eine gute Flugstunde Richtung Nordwesten. Da liegt die Turkana-Ebene. Die Turkana sind ein Nomadenvolk, das in dieser Region lebt, rund um den Turkana-See. Ich habe dann auch gleich mal in meinem Reiseführer von damals nachgeguckt, was da so steht über die Gegend. Und jetzt zitiere ich mal: Zum Zeitpunkt der Recherche war es aus Sicherheitsgründen leider nicht möglich, in die nordwestliche Region rund um den Turkana-See zu fahren. Besucher sollten sich vor Reiseantritt beim Auswärtigen Amt erkundigen, habe ich gemacht. Und siehe da, da ist einiges besser geworden. Ich muss keine Angst haben.
Ja, und wir müssen uns auch keine Sorgen um dich machen. Was genau schaut ihr euch denn da an?
Wir sind da bei den Learning Lions. Das ist ein Campus, an dem junge Leute aus dieser Region zu Digital Creatives ausgebildet werden. Also sie lernen, wie man Websites macht, ein Computerspiel programmiert. Sie entwerfen Logos und machen einen Video- und Fotokurs. Und danach können sie dann ihr Geld mit digitalen Dienstleistungen verdienen. Das bedeutet, die können in der Region bleiben und müssen nicht in die Städte abwandern und können ihre Familien unterstützen. Weil alles, was sie brauchen, ist ja ein Internetanschluss. Und den scheint es in Kenia fast überall zu geben. Hoffe ich jedenfalls, dass das so ist, damit ich euch von unterwegs mit Neuigkeiten versorgen kann.
Ja, das hoffe ich auch. Ist das jetzt eigentlich ein ganz neues Projekt oder gibt's das schon länger?
Also gegründet wurde es schon vor einigen Jahren und eröffnet ist es auch schon. Das heißt, die ersten Generationen von Schülerinnen und Schülern bzw. Studentinnen und Studenten sind schon fertig. Mitbegründet hat es übrigens kein geringerer als Prinz Ludwig von Bayern. Und den treffe ich dort, weil jetzt wird auf dem Campus auch noch ein pastorales Zentrum mit Kirche, Pfarrhaus und Konvent gebaut. Und wenn wir dort sind, wird dann der erste Spatenstich dazu getan.
So, du triffst also den Prinzen von Bayern. Da bin ich ja mal gespannt, was du uns erzählen wirst.
Und ich erst.
Und jetzt erzähl erstmal weiter, wohin geht's denn sonst noch?
Also nach 2 Tagen fliegen wir ja dann zurück nach Nairobi und da besuchen wir ein Projekt, in dem Frauen betreut werden, die aus der Sklaverei befreit worden sind. Das gibt es nämlich heute immer noch und da passieren echt übelste Geschichten. Auch darüber werde ich natürlich berichten. Dann treffen wir noch so einige Bischöfe. Einer von ihnen hat sogar in Innsbruck studiert. Und Nairobi werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Also volles Programm.
Also Kenia verbinde ich jetzt ja mit totaler Hitze. Wie ist denn die Temperatur gerade da im Moment?
Also die Gegend da im Nordwesten ist eine Halbwüste und da hat es das ganze Jahr über mindestens 32 Grad. Gerne mehr. Momentan können aber ab und zu ein paar Schauer dazukommen, denn es ist Regenzeit. Aber in Zeiten des Klimawandels weiß man ja nie, was kommt. Über Nairobi zum Beispiel tobt gerade ein Gewittersturm. Ich bin sehr gespannt. Aber immerhin 26 Grad hat's da auch.
Brigitte, ich wünsche dir eine gute Reise. Komm gesund zurück und bring viele schöne Geschichten mit.
Ich werde mich bemühen.
Also ich schaue ja gerade richtig gerne nach Sommerzielen. Ich finde, das hilft irgendwie bei diesem Regenwetter, Pläne zu machen und zu gucken, wo es einen hin verschlagen kann. Was halten Sie zum Beispiel von Ferien in der wildromantischen Landschaft von Cape Cod? Wem das jetzt irgendwie zu weit entfernt ist, das ist ja an der amerikanischen Ostküste, der kann sich ganz einfach dorthin lesen, nämlich mit einem neuen Familienroman, den Susanne Stolfmehl uns heute vorstellt.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Adrian Brodeur hat mit dem Roman Treibgut eine Familiengeschichte mit vielen kleinen und großen Geheimnissen geschrieben, von denen einige im Laufe des Jahres 2016 gelüftet werden. Das ist spannend zu lesen, schmerzvoll und gleichzeitig erlösend, auch wenn nicht alle Familienmitglieder heil aus diesem Sommer hervorgehen werden.
Die Handlung.
Die beiden Geschwister Ken und Abby Gardner könnten unterschiedlicher nicht sein. Ken ist ein erfolgreicher Immobilienunternehmer und durch seine Ehe mit Jenny zu erheblichem Wohlstand gekommen. Abby hingegen ist eine Bohemienne, wie sie im Buche steht, lebt in einem einsamen Strandhaus und gibt sich mit vollem Herzen ihrer Kunst hin. Sie schafft Skulpturen aus Treibgut und malt Bilder von erschreckender Intensität. Als Kinder waren Ken und Abby unzertrennlich. Der frühe Tod der Mutter bei Abbys Geburt hatte die beiden eng zusammengeschweißt. Doch dann ist irgendetwas passiert und bis heute tragen sie einen stummen Konflikt darüber aus. Der bevorstehende 70. Geburtstag ihres Vaters Adam erfordert eine gewisse Zusammenarbeit. Doch wie alles, was die beiden unternehmen, geraten auch die Festvorbereitungen zu einem Wettstreit. Einmal mehr um die Gunst des Vaters. Adam Gardner ist Wissenschaftler und herausragender Experte auf dem Gebiet der Walforschung. Die majestätischen Tiere, ihr Verhalten und ihre Befindlichkeiten haben ihn immer mehr fasziniert als seine eigenen Kinder. Dass sein Erziehungsstil, seine Abwesenheiten und seine Passion für die Meeresbewohner zum Riss der Kinder beigetragen haben, würde er weit von sich weisen. Adam ist manisch-depressiv und ausgerechnet in den Wochen vor seinem Jubiläum setzt er seine Medikamente ab. Der Absturz in die Depression wird grausam.
Spannungsfaktor.
Unter der Oberfläche der perfekten amerikanischen Familie haben sich tiefe Narben gebildet. Die Ehe von Ken und Jenny steckt so tief in der Krise, dass beide Hilfe in einer Therapie suchen. Abby wird mit Ende 30 ungeplant schwanger und der Vater ihres Kindes ist nicht frei für sie. Die allergrößte Überraschung kommt jedoch mit Steph Murphy in die abgeschiedene Inselwelt. Die Polizistin aus Boston hat herausgefunden, dass Adam Gardner ihr leiblicher Vater ist und trotz der Warnungen ihrer Partnerin will sie den Kontakt zu ihrer Ursprungsfamilie suchen, ohne ihre Identität und Intention zu enthüllen.
Eindrucksvoll.
Es sind sehr viele kleine und große Themen, die Adrian Brodeur in diesem Familienroman packt. Man mag sich daran stören, dass Brodeur nicht alle Problemfelder, die sie bestellt, auch auflöst und das sogar als Störfaktor betrachten. Aber ist das die Aufgabe der Schriftstellerin? Muss ich mir als Leserin nicht auch eine eigenständige Haltung zu den Konflikten, die sie mir präsentiert, entwickeln? Was zwischen den Geschwistern in ihrer Kindheit tatsächlich passiert ist, lässt sie in der Schwebe. Viel wichtiger ist aber auch, dass mit ihnen niemals darüber gesprochen wurde und darin der Kern ihrer Traumatisierung zu suchen ist.
Für wen?
Blauer Himmel, türkisfarbenes Meer, sandfarbener Strand. Cover und Titel des Buches lassen wenig Spielraum zum Rätselraten über den Inhalt und man bekommt das, was man erwartet. Einen Roman perfekt für den Urlaub. Die hier erzählte Familiengeschichte läuft unweigerlich auf einen dramatischen Höhepunkt zu und die Zeit bis dahin wird gefüllt mit Geschichten von Menschen, die von der Autorin mit einer sehr gelungenen Mischung aus Mitgefühl und Gerechtigkeit erzählt werden. Karin Wittun hat Treibgut ins Deutsche übersetzt. Zum Preis von 24 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
Und wenn Sie jetzt noch mehr über diesen Roman wissen wollen, die ausführliche Fassung der Buchvorstellung, die gibt's bei uns im Podcast Ein Buch, überall da, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.